Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 90. Vers der 16. Sure, der Sure Nahl.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha. يعظكم لعلكم تذكرون
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung des Verses, der eine Mahnung an alle ist. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Gott gebietet, gerecht, gut und hilfreich gegenüber den Angehörigen zu sein und Schändliches, Verwerfliches und Unrecht zu meiden. Gott ermahnt euch, möget ihr es beherzigen.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.ir/de finden Sie unter anderem aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Sonntag, dem 7. Mai 2023, gleich dem 17. Aurdibehesht 1402 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit der Hörerpostsendung Wir und unsere Hörer und einem Beitrag unter dem Titel Gatling Kanonen, Achgar und Muharram. Wir wünschen gute Unterhaltung. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Präsident Raisi spricht sich für schnelle Umsetzung der Vereinbarungen mit Usbekistan aus. Raisi: Wiederherstellung der Beziehungen zwischen dem Iran und Saudi-Arabien wird die Lage der Region verändern. Und Ulyanov reagiert auf Äußerungen des Nationalen Sicherheitsberaters des Weißen Hauses über den Iran. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Präsident Raisi spricht sich für schnelle Umsetzung der Vereinbarungen mit Usbekistan aus. Angaben des Präsidenten der Islamischen Republik Iran zufolge seien 18 Kooperationsabkommen und Absichtserklärungen zwischen der Islamischen Republik Iran und Usbekistan unterzeichnet worden und die Beschleunigung ihrer Umsetzung werde das Niveau der Beziehungen erheblich verbessern. Bei einem Treffen mit Nuruddin Jan Ismailov, dem usbekischen Parlamentspräsidenten, am Samstagnachmittag in Teheran, sagte Ebrahim Raisi, Präsident der Islamischen Republik Iran: Der Erfahrungsaustausch zwischen den Parlamenten des Iran und Usbekistans sei ein effektiver und positiver Schritt zum Ausbau der Beziehungen zwischen den beiden Ländern. Raisi nannte die zivilisatorischen und kulturellen Gemeinsamkeiten zwischen beiden Ländern eine gute Voraussetzung für den Ausbau und die Intensivierung der bilateralen Handels- und Wirtschaftskooperationen und fügte hinzu: Obwohl der Ausbau der politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen dem Iran und Usbekistan im vergangenen Jahr die Situation anders gemacht hat als zuvor, erfordern die bestehenden Kapazitäten in den beiden Ländern jedoch doppelte Anstrengungen, um die wirtschaftlichen und kommerziellen Beziehungen zwischen beiden Seiten zu verbessern. Bei diesem Treffen lobte der usbekische Parlamentspräsident die Außenpolitik der Regierung der Islamischen Republik Iran, die der Entwicklung der Beziehungen zu den Nachbarn Vorrang einräumt, und sagte: Auch in Usbekistan wurde nach der Verfassungsänderung dem Ausbau der Beziehungen zu den Nachbarn Priorität eingeräumt. Nuruddin Jan Ismailov, Präsident des usbekischen Parlaments, erklärte: Die Parlamente der beiden Länder sollten eine wirksame Rolle bei dem Ausbau der Zusammenarbeit zwischen den Regierungen spielen, und fügte hinzu: Ich versichere, dass das Parlament von Usbekistan alle seine Einrichtungen und Kapazitäten nutzen wird, um die Vereinbarungen zwischen den beiden Ländern umzusetzen. Nuruddinjan Ismailov traf gestern auf offizielle Einladung seines iranischen Amtskollegen Mohammad Borel Golibov in Teheran ein und wurde vom Präsidenten und Mitgliedern der Freundschaftsgruppe des Parlaments der Islamischen Republik Iran begrüßt. Raisi, Wiederherstellung der Beziehungen zwischen dem Iran und Saudi-Arabien wird die Lage der Region verändern. Angaben des Präsidenten der Islamischen Republik Iran zufolge seien Iran und Saudi-Arabien zwei wichtige Länder in der Region und die Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Teheran und Riad werde die Situation in der Nahostregion verändern. Ebrahim Raisi, Präsident der Islamischen Republik Iran, sagte im Gespräch mit der amtlichen syrischen Nachrichtenagentur Sana und dem Netzwerk Al-Syria, das am Samstag veröffentlicht wurde, der wichtige Punkt, den das Oberhaupt der Islamischen Revolution während des Höhepunkts der Spannungen zwischen Iran und Saudi-Arabien wiederholt unterstrichen habe, sei, dass wir nicht vergessen sollten, dass die Hauptfeinde USA und Israel seien. Wir akzeptieren nicht, dass Saudi-Arabien als unser Feind betrachtet wird oder dass wir sein Feind sind. Er fügte hinzu: Heute sind die Fakten für viele Länder in der Region klar geworden. Die von Amerika und Israel geförderte Iranophobie sollte nur Terror in der Region erzeugen. Auf die Frage nach den Zeichen der neuen Weltordnung erklärte der Präsident der Islamischen Republik Iran, dass in der Welt neue Beziehungen geknüpft würden, zum Beispiel die Shanghai Cooperation Organization, SCO, in der wir Mitglied sind, und die BRICS-Organisation, China, Russland, Indien, Brasilien und Südafrika. Und ihre Möglichkeiten sind alle Anzeichen für das Entstehen einer neuen und anderen Weltordnung. Auf der anderen Seite nehmen die Fähigkeiten der USA und des Westens ständig ab. Ihre Rolle in der ganzen Welt wird geschwächt und sind auf dem Rückzug. Des Weiteren äußerte Raisi die Zufriedenheit über seine Reise nach Damaskus und sagte auch über die Wirtschaftsbeziehungen zwischen dem Iran und Syrien: Syrien sei kein armes Land, es sei reich an Menschen, Landwirtschaft und Landressourcen und könne auch ein großes Wirtschaftswachstum verzeichnen, aber die USA besetzten einige Gebiete Syriens und plünderten seine Ressourcen. In Bezug auf die Astana-Treffen und die Moskauer Treffen zur Wiederherstellung der syrisch-türkischen Beziehungen sagte Präsident der Islamischen Republik Iran: Wir spielen die Rolle eines Vermittlers zwischen Syrien und der Türkei und sind bereit, die Ansichten beider Seiten zusammenzubringen und die Spannungen in den Beziehungen zwischen der Türkei und Syrien durch Dialog und Verhandlung abzubauen. Ulyanov reagiert auf Äußerungen des Nationalen Sicherheitsberaters des Weißen Hauses über den Iran. Michail Ulyanov, Russlands Botschafter und ständiger Vertreter bei den in Wien ansässigen internationalen Organisationen, hat auf die jüngsten Äußerungen des Nationalen Sicherheitsberaters des Weißen Hauses, Jake Sullivan, über den Iran und den gemeinsamen umfassenden Aktionsplan JCPOA-Atomabkommen reagiert. Jake Sullivan habe eine Grundsatzrede zum Nahen Osten gehalten, twitterte Ulyanov am Samstag. Darin merkte er an, der Teil seiner Rede über den Iran sei verwirrend und es sei nicht klar, welche Art von Botschaft er senden möchte. Der positive Punkt sei jedoch, dass die diplomatische Option, nach seinen Worten zu urteilen, auf dem Tisch bleibe, fügte Ulyanov hinzu. Sullivan sagte kürzlich in einer Rede am Washingtoner Institut für Nahostpolitik, dass die Vereinigten Staaten immer noch nach einer diplomatischen Lösung für das iranische Atomprogramm suchten. Der nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses äußerte sich auch besorgt darüber, dass sich das iranische Nuklearprogramm erheblich entwickelt hat. Verhandlungen zur Aufhebung von Sanktionen wurden aufgrund von Faktoren wie Inkonsistenz im Verhalten, Verzögerungen bei der Entscheidungsfindung, Extravaganz und neuen Forderungen aus den Vereinigten Staaten verzögert. Palästinensische Autonomiebehörde fordert die Weltgemeinschaft zu mehr Druck auf Israel auf. Der Premierminister der palästinensischen Autonomiebehörde, Mohammed Shtayyeh, hat am Samstagabend juristische Organisationen und die internationale Gemeinschaft aufgefordert, mehr Druck auf das israelische Regime auszuüben, damit dieses seine Verbrechen gegen Palästinenser beendet. Damit reagierte Shtayyeh auf die Ermordung eines 20-jährigen palästinensischen Jugendlichen. Laut der palästinensischen Nachrichtenagentur Sama fügte Shtayyeh hinzu, Alle Verbrechen, die Israel gegen das palästinensische Volk begehe, würden dem Dossier dieses Regimes hinzugefügt, das vor den Internationalen Strafgerichtshof Den Haag gebracht worden sei. Dia Omri, ein 20-jähriger Palästinenser, wurde gestern von einem israelischen Siedler in einem Dorf in den Vororten der Stadt Nazareth im Norden Palästinas umgebracht. Am Samstagmorgen töteten die israelischen Streitkräfte außerdem zwei 22-jährige palästinensische Jugendliche bei einem Angriff auf das Lager Nur Shams im Osten der Stadt Tulkarm im Westjordanland. Palästinensische Widerstandsgruppen bekräftigten die Vergeltung und erklärten, dass das von der israelischen Besatzung im Lager Tulkarm begangene Verbrechen nicht unbeantwortet bleiben werde. Die islamisch-palästinensische Widerstandsbewegung Hamas tat am Samstagabend in einer Erklärung als Reaktion auf die Ermordung von Omar mit, die heroische Nation Palästina werde niemals zulassen, dass die Verbrechen der Besatzer unbeantwortet bleiben und dass sie ihren Widerstand gegen diese Verbrechen verstärken werde. Die Kata'eb al-Qassam-Bataillone des militärischen Flügels der Hamas-Bewegung kündigte zuvor in einer Erklärung an, dass die zionistische Besatzung einen hohen Preis für dieses Verbrechen zahlen werde. Inmitten der Gefechte tauschen Russland und die Ukraine Gefangenen aus. Russland und die Ukraine haben trotz zunehmender Gefechte in verschiedenen Regionen der Ukraine mehr als 45 Gefangene ausgetauscht. Laut einer Erklärung des ukrainischen Ministeriums für territoriale Wiedervereinigung habe der Gefangenenaustausch am Samstag stattgefunden. In der Erklärung dieses Ministeriums heißt es, 42 der Freigelassenen sind Männer und 3 Frauen. Sie alle seien Soldaten der Sturmbrigade Azov, die vor 9 Jahren gegründet worden sei. Am frühen Samstag gab das russische Verteidigungsministerium bekannt, dass die Ukraine 3 russische Piloten freigelassen habe. In der Erklärung des russischen Verteidigungsministeriums hieß es dazu weiter: Als Ergebnis eines schwierigen Verhandlungsprozesses sind 3 Piloten der russischen Luftwaffe, die sich in ernsthafter Lebensgefahr befanden, aus dem vom Kiew-Regime kontrollierten Gebiet nach Russland zurückgekehrt. Zuletzt tauschten Russland und die Ukraine ihre Gefangenen am 16. April aus. In den letzten 14 Monaten seit Beginn des Krieges in der Ukraine haben Moskau und Kiew monatlich Gefangene ausgetauscht. Dieser Gefangenenaustausch zwischen Russland und der Ukraine findet inmitten der Eskalation der Zusammenstöße zwischen den Streitkräften der beiden Länder in Bachmut sowie der umfangreichen Angriffe Russlands auf verschiedene Ziele in der Ukraine in den letzten Tagen statt. Vor wenigen Tagen hatte Russland der Ukraine einen Drohnenangriff auf den Kreml und einen versuchten Mordanschlag auf den ukrainischen Präsidenten Wladimir Putin vorgeworfen. Die Ukraine weist diese Anschuldigungen zurück. UNO fordert rasche Einstellung der Kampfhandlungen. Der UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat nach einem Treffen mit dem burundischen Präsidenten Evariste Ndayishimiye in Bujumbura, dem Wirtschaftszentrum Burundis, ein sofortiges Ende des Konflikts im Sudan gefordert. Am Samstag traf sich Guterres mit dem Präsidenten von Burundi am Rande des 11. Gipfeltreffens des regionalen Überwachungsmechanismus zum Rahmenabkommen für Frieden, Sicherheit und Zusammenarbeit von Addis Abeba, das in Bujumbura stattfinden wird. Guterres sagte: Wir wollen ein sofortiges Ende der anhaltenden Kämpfe im Sudan. Der UN-Generalsekretär bemerkte dabei auch, dass die Situation im Osten der Demokratischen Republik Kongo alarmierend sei. Der sudanesische Ärzteverein gab am Samstag bekannt, dass die Zahl der bei den Kämpfen im Land getöteten Menschen auf 479 gestiegen ist. Der Verein teilte weiter mit, seit Beginn der Zusammenstöße zwischen der Armee und den schnellen Unterstützungskräften seien auch 2518 Menschen verletzt worden. Angaben des sudanesischen Ärztevereins zufolge seien etwa 100 Zivilisten bei den jüngsten Zusammenstößen im Sudan ums Leben gekommen. Der Verein gab außerdem die vollständige Schließung von Krankenhäusern und medizinischen Zentren in der Stadt Al-Jenine im Westen des Sudan bekannt. Am 15. April 2023 begannen die Kämpfe zwischen der sudanesischen Armee und der paramilitärischen Gruppierung RSF. Seitdem hat sich die Gewalt auf den gesamten Sudan ausgebreitet. Unterdessen wird berichtet, dass die Kriegsparteien aus dem Sudan heute zu Gesprächen in Saudi-Arabien zusammenkommen. In der Stadt Jidda, an der Küste des Roten Meeres, seien Vorgespräche von Vertretern der sudanischen Armee und der RSF-Miliz geplant. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teilweise bewölkt, bei Temperaturen um 25 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 18, Mashhad 16, Isfahan und Shiraz jeweils 21 und Bandarabas 28 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Soweit die Nachrichten. Wir laden Sie ein zu unserer heutigen Hörerpostsendung Wir und unsere Hörer. Bismillahirrahmanirrahim. Liebe Hörerfreunde, zu Beginn des schönen Monats Mai dürfen wir Sie wieder zu einer Hörerpostsendung begrüßen. Das freut uns. Heute dreht sich die Sendung mehr oder weniger um unser Geburtstagskind der nächsten Tage, unseren Stammhörer Heinz-Günther Hessenbruch. Er ist wohl unser regelmäßigster Hörer, denn er hört unsere Sendungen jeden Tag. Eins auch zweimal am Tag, als wir ein Morgen- und Abendprogramm hatten und natürlich über Kurzwelle. Wir wünschen ihm für sein neues Lebensjahr nur das Beste. An erster Stelle natürlich Gesundheit und Wohlergehen, die Voraussetzungen für einen guten Alltag und die Basis für viele Aktivitäten. Diesmal senden wir die Geburtstagsgrüße schon im Voraus, weil der Termin zeitnah liegt und wir auch eine Mail von Herrn Hessenbruch haben, in der er die Bestätigung schickte, dass er uns auch im April jeden Tag gehört hat. Besten Dank und nochmals alle guten Wünsche für Sie. Bevor wir die Mail von Herrn Hessenbruch vorlesen, noch den wichtigen Hinweis, dass wir vorerst kein Büro mehr in Berlin haben. Bitte also keine Briefpost nach Berlin senden. Nun aber zur Mail unseres Stammhörers aus Remscheid vom 2. Mai. Guten Tag, liebes IRIB-Team. Ich freue mich darüber, dass ich Ihnen meine April-Aufzeichnungen übermitteln kann. Über den Empfang und die Sendequalität gibt es nichts negativ zu berichten und auch der Inhalt Ihrer Beiträge ist vollkommen in Ordnung. Natürlich kann man nicht immer gleicher Meinung sein. Das wäre auch viel zu langweilig. Das Wetter hier im Bergischen Land ist sehr unbeständig. Es regnet und stürmt viel, die Sonne kommt kaum hervor. Aber die Prognosen sagen, dass es wärmer werden soll. Die IRIB-Hörerfamilie ist geschrumpft. Es sind nur noch wenige, die in der Hörerpostsendung erwähnt werden. Wo ist der Rest? Der Rest, der mit versucht hat, die Sendungen über Kurzwelle zu erhalten. Das Internet und die Kosten dafür können doch nicht alleine der Grund sein, dass viele bekannte Namen und die Personen dahinter verborgen bleiben. Wenn die Tendenz so weiter verläuft, ist leicht abzusehen, was aus IRIB wird. Ich grüße freundlich und wünsche alles Gute. Bleiben Sie gesund. Heinz-Günther Hessenbruch. Wir müssen Herrn Hessenbruch wieder einmal Recht geben bezüglich seiner Frage, wo der Rest der Hörerfamilie bleibt. Auf diese Frage gibt es nicht nur eine Antwort, aber die entscheidendste ist wohl die Abschaltung der Kurzwelle. Andere einstige Hörerfreunde melden sich auch wegen der politischen Entwicklungen und der iranischen Politik nicht mehr, da sie damit nicht einverstanden sind. Es gibt aber auch Todesfälle oder gesundheitliche Gründe, die unsere Hörerschaft reduziert haben. Trotz all dieser Verluste machen wir mit unseren Sendungen weiter und hoffen, dass wir auch diese Hörerpostsendung noch ein Stück weiter führen können, wenn auch nicht mehr regelmäßig. Ein altes deutsches Sprichwort sagt: Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Die Fortsetzung unserer Hörerpostsendung geht in gewissem Sinne mit Herrn Hessenbruch weiter, denn er ist das Bindeglied zwischen uns und unserem muslimischen ehemaligen Hörer Frank Luqman Bresonik. Nachdem wir ihm anlässlich seines Geburtstages und des Monats Ramadan im April geschrieben hatten, hat er uns nun geantwortet. Die Post wurde jeweils über Herrn Hessenbruch vermittelt. Frank Luqman Bresonik, der inzwischen in Gladbeck-Zwerkel wohnt, schrieb am 23. April: Im Namen des gnädigen und barmherzigen Gottes, meine lieben Geschwister, besten Freunde von Radio Teheran, zunächst nutze ich noch die Gelegenheit, um euch und euren Lieben, wie auch der lieben Frau Ursula Sangene, von ganzem Herzen zum Zuckerfest zu gratulieren, das ja leider schon in einigen Stunden zu Ende gehen wird. Ich hoffe sehr, dass ihr wunderbare Stunden im Kreise eurer Lieben verbringen konntet und dass Allah euer aller Fasten annehmen wird. Amin. Ich hatte heute am dritten Festtag Besuch von meinen zwei syrischen Freunden Osman und Yusef, die mir einige, teils auch durch Frauen handgefertigte Süßigkeiten vorbeibrachten, über die ich mich sehr freute. Mit eurem wunderbaren Geschenk im heiligen Fastenmonat Ramadan habt ihr mir eine ganz besonders große Freude bereitet und ich bedanke mich für eure schriftliche Botschaft, die ich mir sehr gerne durchgelesen habe. Mit zunehmendem Alter wird es für mich von Jahr zu Jahr immer schwieriger zu fasten, weil alte Krankheiten sich verschlimmern und neue Wehwehchen sich dazu gesellen. Das heißt auch, dass ich immer mehr Medikamente einnehmen muss. Trotzdem habe ich mich an einigen Tagen von jeglichen Genüssen enthalten und somit einen kleinen Beitrag für Allah diesbezüglich geleistet. Sozusagen war es ein Tropfen auf den heißen Stein, wie man so schön zu sagen pflegt. Weiter schreibt Herr Bresonik: Ihr müsst nicht glauben, dass ich euch vergessen habe oder vergessen möchte. Ganz im Gegenteil, denn ich denke nach wie vor sehr viel an euch und erinnere mich immer wieder an die schönen Momente, die ich zur damaligen Zeit mit meinem Lieblingsradiosender in Teheran teilen und genießen konnte, an die vielen Abende, die ich auch an den Sonntagen vor meinem Weltempfänger saß, wo mein Lieblingsprogramm Wir und unsere Hörer präsentiert wurde. So manche Stimmen, wie die von Schwester Sangene, sind mir noch im Ohr geblieben. Sicherlich hat euch mein langer Brief, den ich euch auf dem Weg der Schneckenpost sendete, nicht erreicht. Ich bekam jedenfalls keine Antwort, und aus diesem Grund schickte ich keine weitere Zuschrift mehr an euch, denn eine Freundschaft sollte beidseitig gepflegt werden, dachte ich mir. Das ist der Grund meines Schweigens gewesen. Und ihr habt mir ja selbst geschrieben, dass der derzeitige Postverkehr bei euch nicht gerade der beste ist. Der Bericht unseres muslimischen Hörerfreundes geht so weiter. Aus gesundheitlichen Gründen wurde ich wieder für 2 weitere Jahre berentet. Von neuen Erkrankungen bin ich leider nicht verschont geblieben. So habe ich an meinen beiden Füßen Nervenverknotungen, die schmerzhaft sind, und im Dezember 2022 bin ich beim Säubern meines Balkonfensters vom Stuhl abgerutscht und einen Meter durch die Luft geflogen, bis ich dann anschließend mit meinem Rücken mit voller Wucht auf dem Balkonbetonboden aufprallte. Ich musste sehr starke Schmerzen ertragen, die ich bis heute mit Schmerzmitteln betäube. Die Schmerzen sind heute zwar nicht mehr so stark, aber immer noch da. Erst vor ein paar Tagen traute ich mich, zum Krankenhaus zu gehen. Das Ergebnis war für mich schockierend, denn das Röntgen hat ergeben, dass ich im unteren Bereich meiner Wirbelsäule einen Bruch habe. Jetzt will man durch ein MRT feststellen, wie groß dieser Bruch ist, um eventuell zu operieren. Allerdings würde eine Operation die Schmerzen nur lindern, und es könnten ja auch die Nerven im Rückenbereich beschädigt werden. Aus diesem Grund stimmte ich einem operativen Eingriff nicht zu und setzte auf Physiotherapie, Schmerzmittel und Schmerzpflaster. Natürlich muss ich auf jede meiner Bewegungen achten, und das ist sehr mühsam. Ich muss mich daran gewöhnen, bis zu meinem Lebensende Schmerzen zu haben, und das ist wirklich schlimm. Aber ich sage mir, dass andere Menschen noch schlimmer als ich dran sind im gesundheitlichen Bereich. An dieser Stelle spielen wir nun unser heutiges Pausenlied. Hamid Hirat singt das Lied Khosh Be Halam, mir geht's gut. Es wäre schön, wenn Herr Brezonik das auch sagen könnte.
دنیا دنیا از آرامش چشمان تو لبریزم عزیزم
دریا دریا از این عشق پرآواز به پای تو بریزم
تو لبتر کنی من شاعر چشمان تو میشم فقط یار تو میشم گرفتار تو میشم
لبتر کنی من شاعر چشمان تو میشم فقط یار تو میشم گرفتار تو میشم
خوش به حالم که یار اومده باز اومده میخواد محرم و یارم بشه همه کس و کارم بشه دل بیقرارم بشه
وقتی این عشق باز اومده تا اومده میخواد خون خرابم کنه از عشق تو آبم کنه میخواد شکارم کنه
چشمان تو میشم فقط یار تو میشم گرفتار تو میشم
لبتر کنی من شاعر چشمان تو میشم فقط یار تو میشم گرفتار تو میشم
خوش به حالم که یار اومده باز اومده میخواد محرم و یارم بشه همه کس و کارم بشه دل بیقرارم بشه
وقتی این عشق باز اومده تا اومده میخواد خون
Der Bericht unseres muslimischen Bruders Frank Luqman Brezouni geht noch weiter, und zwar so. Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen haben mir sehr zu schaffen gemacht. Das Leben glich einem Film und viele Bosse verdienten sich an allem eine goldene Nase. Jetzt sind es die Veränderungen und Kriege in manchen Ländern, die die Welt aufhorchen lassen. Wer hätte damals gedacht, dass nach so vielen Jahren des Friedens in Europa noch einmal so ein unsinniger Krieg in der Ukraine stattfindet? Russland hätte diverse Probleme in der Ukraine nicht mit Kriegsgeschirr ansprechen sollen. Leider verkennt Europa bei diesem Konflikt, dass die Ukraine aber nicht ganz unschuldig an diesem Krieg ist. Denn Selenskyj, der T-Shirt-Präsident, arbeitet nach wie vor mit Faschisten zusammen, damals sogar mit der Svoboda-Partei, und es gibt faschistische Bandera-Denkmäler, vor denen ukrainische Nazis ihre Zeremonien abhalten. Auch Giftgemische in ukrainischen Laboren sollen aufgetaucht sein, um sie gegen Russland anzuwenden. Hinzu kommen die Aggressionen seitens der Ukraine auf ukrainische Menschen, die sich zu Russland zugehörig fühlen, und die unzähligen Morde an diesen Ukrainern, von denen der Westen nicht spricht. Das jedenfalls konnte ich in Erfahrung bringen. In einem Krieg haben immer zwei Seiten Schuld. Es ist zudem abscheulich, dass Selenskyj nur Forderungen an Europa stellt und auch Gelder zur Verfügung gestellt bekommen will, obwohl er Millionen auf seinem Konto liegen hat. Dass der Westen sich darauf einlässt und immer mehr Material für den Krieg zur Verfügung stellt, für ein Land, das weder der NATO noch der EU angehört, ist ein Armutszeugnis der ersten Klasse. Gegen eine Atommacht, Russland, kann nie ein Krieg gewonnen werden, und man sollte stattdessen bilaterale Gespräche mit dem Präsidenten Putin suchen. Das wäre viel besser und würde fruchtbare Lösungen bringen. Wir Menschen in Deutschland haben auch unter diesem Krieg zu leiden. Die dummen Sanktionen der deutschen Regierung sind Gift für uns kleinen Leute. Alles wird teurer und man fühlt sich wie eine gemolkene Kuh. Die USA möchten an diesem Krieg verdienen und Europa schwächen. Das ist ihr Ziel, denn auch Biden befürwortet die Kriegstreiberei. Halt anders als der unvergessene Präsident Trump, der einzige Präsident der USA, der keinen Krieg betrieben hat. Die abschließenden Zeilen von Frank Luqman lauten: Ja, es ist richtig, wenn mein Freund Heinz-Günther Hessenbruch sich nicht die Mühe machen würde, meine Post an euch zu schicken und eure an mich, hätten wir leider, leider keinen Kontakt. Deswegen danke ich Günther von ganzem Herzen dafür, dass unser Kontakt durch ihn aufrecht erhalten bleibt. Vieles habe ich hier in meiner schönen Wohnung, das mich an euch erinnert. Ganz besonders auch der rote Gebetsteppich, den ich sehr gerne, leider unter Schmerzen nutze. Nun sende ich euch allen die allerherzlichsten Grüße und schicke zugleich viele liebe Festtagsgrüße an die ganze Familie Sanguine. Ich hoffe so sehr, dass Ursula Sanguine mir einmal wieder schreiben wird. Alles, alles Liebe nach Teheran. Euer treuer Freund, der euch niemals vergisst, Frank Luqman Brezounik. Wir freuen uns sehr, wieder von Herrn Brezounik gehört zu haben und wünschen ihm alles Gute. Hoffentlich wird es mit seinem Schmerzen besser als erwartet. Wir danken ihm auch, dass er die Lage in der Ukraine aus seiner Sicht geschildert hat. Wir hoffen, dass unsere liebe Frau Sanguine mal Zeit findet und Frank Luqman einige Zeilen schreiben kann. Das wäre schön. In den kommenden Tagen hat auch unser Hörer Karl-Heinz Grüttner in Nobitz-Ehrenhain Geburtstag. Auch für ihn haben wir nur gute Wünsche und für uns den Wunsch, dass er sich wieder mal bei uns meldet. Nochmals wollen wir darauf hinweisen, dass wir derzeit in Berlin kein Büro haben. Also bitte keine Post nach Berlin. Abschließend noch eine gute Nachricht. Wie wir gerade erfahren haben, ist wieder ein wenig Briefpost eingegangen. Mal sehen, ob auch der vermisste Brief von Herrn Brusonik dabei ist. Es wäre zu hoffen. Und dann möchten wir nochmals auf das Ottenauer Hörertreffen von OM Bernd Seiser hinweisen. Wir wünschen ein gutes Gelingen. Und wie immer, Chode Hoffes, Gott schütze Sie. Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Hören Sie nun unseren Beitrag unter dem Titel Gerstlingkanonen, Achgar und Muharram. Gatling-Kanone ist der allgemeine Name einer Klasse von automatischen Waffen oder Kanonen, die anstelle eines Laufs mehrere Läufe haben, die sich beim Abfeuern um die Mittelachse drehen. Die allgemeine Arbeitsweise dieser Waffe in ihren frühen Typen war so, dass mehrere Patronen von oben in die Waffe eingeführt wurden und der Benutzer der Waffe aktivierte den Mechanismus, indem er einen Griff neben der Waffe drehte und jede Kugel wurde in ein Rohr gelegt, der nach dem Abfeuern und dem Ausstoß der Kotze seine Position änderte. Und dann ging eine Bewegung nach unten und diese Aktion wurde mit jedem Handrad wiederholt. Zu dieser Zeit hatte es eine Feuerrate von etwa 800 Schuss pro Minute, was natürlich aufgrund der Begrenzung der Beschusskapazität und der menschlichen Kraft unter diese Menge lag. Die Entwicklung von Gatling wurde tatsächlich vor der Entwicklung von Maschinengewehren mit einem Lauf gemacht und kann als der erste Maschinengewehrtyp angesehen werden. Das erste Gatling-Maschinengewehr wurde vom amerikanischen Erfinder Richard Gatling erfunden. Er meldete seine Erfindung 1862 an und kurz darauf wurde sie von den Nordstaaten im amerikanischen Bürgerkrieg eingesetzt. Gatling zeigte bereits früh großes Talent für Maschinenkonstruktionen und erfand eine Maschine zur Aussaat von Reis. Diese war später zu einem Mähdrescher umgebaut, enorm erfolgreich. Später studierte er in La Porte und in Cincinnati auf dem Ohio Medical College Medicine, hat aber nach dem Abschluss nie als Arzt praktiziert. 1849 ließ er sich in Indianapolis nieder, wo er 1850 eine Flachsbrechmaschine und 1857 einen Dampfflug erfand. Gatling wurde vor allem wegen der nach ihm benannten Gatling Gun bekannt, der ersten einsatzfähigen automatischen Schusswaffe. Es war angeblich sein Wunsch, nach einem schnellen Ende des Sezessionskriegs, der ihn zu einer Erfindung inspirierte. Aufgrund der Tatsache, Dass die Drehung der Läufe bei frühen Gatling-Kanonen von Hand mit Hilfe eines Griffs erfolgte, galt sie aus diesem Grund nicht als automatische Waffe. Die erste automatische Waffe ist das Maxim-Maschinengewehr, das 1884 erfunden und nach jedem Schuss mit Schieß-, Pulver-, Gasdruck bewaffnet wurde. Die heutigen Gerstlings werden von einem Elektromotor angetrieben. In der neuen Generation von Gatlings wird Elektrizität verwendet, um den Mechanismus der Waffe anzutreiben und abzufeuern, wodurch sich die Waffe mit hoher Geschwindigkeit drehen und ein hohes Feuern erreichen kann. Dieses Projekt wurde seitdem in vielen Waffen sowie in vielen Ländern zu Lande, zu Wasser und in der Luft verwendet. Gatling-Maschinengewehre haben eine viel höhere Feuerrate als andere Maschinengewehre. Zum Beispiel beträgt die Schussrate der M61 Vulcan-Gatling-Kanone mit 6 Läufen, die die Kanone ist, die die meisten amerikanischen Kampfflugzeuge trägt, 6000 Schuss pro Minute. Obwohl Gatling-Kanonen heute weit verbreitet sind, werden sie in einigen wenigen Ländern hergestellt, zu denen hauptsächlich die Vereinigten Staaten, Russland, China und mehrere europäische Länder gehören. Gatling-Kanonen und Artillerien werden in Kalibern wie 6,62, 20 oder 30 mm hergestellt. Gatling-Waffen bis Kaliber 20 mm werden als Bullets und ab 20 mm als Kanonen bezeichnet. Seit einigen Jahren stellt auch Iran technische und experimentelle Muster seiner mehrläufigen Gatling-Kanone unter dem Namen Akhgar vor, die von Experten der Bodentruppen der Islamischen Republik Iran, Nezarjah, hergestellt wurde. Diese iranische Waffe, die auf taktischen und kleinen mobilen Fahrzeugen wie Ranger und Samandar zu sehen ist, die ebenfalls vom autarken Dschihad von Nezarjah entworfen und gebaut wurde und hat ein Kaliber von 7,62 mm und 6 Läufe. Die maximale Schussrate dieser Waffe beträgt 4.000 bis 5.000 Schuss pro Minute und ihre Endreichweite beträgt mehr als 1.000 Meter. Die Drehkraft seiner Läufe wird von einem Elektromotor bereitgestellt. Die komplette Konstruktion, Fertigung und Verwendung der sechsläufigen Waffe war ein guter Einstieg in die Entwicklung einer großkalibrigeren Version dieser Waffe für die Boden- und Luftverteidigung, insbesondere für den Einsatz auf Marineschiffen. Die Ausrüstung der Bodentruppen mit Waffen, deren Wirksamkeit der Feind kennt, wird zu einer Veränderung der Kalkulationen im Bereich der Bodenschlachten führen. Und in diesem Sinne hat die bemerkenswerte Feuerkraft der Gatling-Kanone Akhgar in Kombination mit der hohen Mobilität der verschiedenen hergestellten taktischen Fahrzeuge eine beispiellose Feuerkraft und Mobilität geschaffen. Bei der Parade der Armee der Islamischen Republik Iran am 29. März 2014 wurde eine der neuesten Errungenschaften der heimischen Verteidigungsindustrie, die in ihrer Art als einzigartig in der Welt gilt, enthüllt. Das mit 6 Läufen ausgestattete 12,7 mm Gatling-Kanone Muharram gilt als ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der Kampfkraft von Nezarjah. Amir Budestan, der damalige Kommandeur der Bodentruppen der Armee, drückte am Rande der Militärparade am 29. März 2014 einige der wichtigen Eigenschaften von Muharram Gatling aus und sagte: Diese Waffe ist in Bezug auf Konstruktion, Kraft und Schussleistung weltweit einzigartig und wurde mit den Bemühungen und Studien von Experten der Bodentruppen der Armee entwickelt und gebaut. Unter Bezugnahme auf die Feuerrate dieser Waffe, die auf 2500 Schuss pro Minute geschätzt wird, kündigte er den Einbau dieser Waffe in Nisaja-Ausrüstung an, um die Verteidigungskraft der Bodentruppeneinheiten zu erhöhen. Durch die Nutzung des Wissens und Erfahrung aus der Konstruktion wurden die feuerbetriebenen 7,62 mm Gatling mit 6 Läufen gebaut, von denen einige hergestellt und an Nisaja-Einheiten übergeben wurden. Darüber hinaus wurden Erfahrungen in der Konstruktion und Herstellung der 14,5 mm Shahed-Scharfschützenwaffe gesammelt und die Konstruktion und Herstellung eines neuen Gatlings auf die Tagesordnung gesetzt. Nachdem genügend Erfahrung in der Herstellung von Gatling Achgar gesammelt wurde, wurde die iranische Waffe Muharram 2014 von den Bodentruppen der Armee als neue Gatling-Kanone mit überlegenen Spezifikationen hergestellt. Die hergestellten Muster haben alle Test- und Bewertungsstufen erfolgreich bestanden. Diese Waffe hat kein einheimisches Äquivalent und der gesamte Herstellungsprozess von der Konstruktion bis hin zum Bau des technischen Wissens für ihre Herstellung wurde in der Nisaja durchgeführt. Gatling-Kanone Muharram kann aufgrund seiner Feuerrate von 2000 bis 2500 Schuss pro Minute zu Lande, in der Luft und auf See eingesetzt werden. Diese großkalibrige Gatling-Kanone kann auf Bodengeräten wie Autos, Panzern und Personentransportern sowie Hubschraubern und Drohnen, Schiffen und Fregatten installiert und verwendet werden. Aufgrund der Tatsache, dass Muharrams Gatling-Kanone 6 Läufe verwendet, kann sie irgendwie als das einzige funktionsfähige 12,7 mm 6-Lauf-Gatling-Maschinengewehr der Welt angesehen werden. Heute gibt es weltweit nur noch 2 Gatling-Waffen mit 12,7 mm Kaliber, von denen eine das in den USA hergestellte Modell GEU-19 und die andere das ehemalige sowjetische Modell Yak-B-4-Mil-24 Hind-Hubschrauber ist. Diese beiden Waffen haben jedoch das gleiche Kaliber wie die iranische Muharram, aber sie verwenden 3 bzw. 4 Läufe, während die iranische Waffe 6 Läufe verwendet und kann deshalb in gewisser Weise als das einzige einsatzbereite 12,7 mm Gatling-Kanone mit 6 Läufen auf der Welt angesehen werden. Somit liegt die Überlegenheit von Muharram gegenüber seinen amerikanischen und russischen Konkurrenten in der Anzahl seiner Läufe. Grundsätzlich gilt die Lebensdauer der Läufe in Kugeln und Waffen mit hoher Schussfrequenz als einer der Schlüsselindikatoren und in gewisser Weise als eine der Einschränkungen. Einer der positiven Punkte von Gatling-Waffen ist, dass durch die Verwendung mehrerer Läufe das Schussgeräusch erreicht wird und aufgrund der Verteilung des Schussdrucks auf mehrere Läufe die Lebensdauer des Laufs und die Schusszeit erhöht werden. Muharram Gatling hat aufgrund der Verwendung von mehr Läufen eine längere Lebensdauer und kann daher länger feuern. Ein Faktor, der im Kampf sehr wichtig und entscheidend ist. Ein weiterer Punkt ist, dass die meisten Gatling-Waffen aufgrund der Druckverteilung zwischen den Läufen weniger Vibrationen in den Läufen und dadurch eine höhere Genauigkeit aufweisen. Aufgrund der Verwendung von mehr Läufen hat die Muharram-Waffe daher weniger Stöße und infolgedessen eine höhere Genauigkeit. Die Konstruktion und der Bau von Muharram Gatling sind eine weitere Bestätigung für die Verbesserung der Verteidigungs- und Militärfähigkeit des Iran. Die Fähigkeit, die durch Sanktionen und durch das Vertrauen auf die interne Macht einheimischer Experten geschaffen worden ist. Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und tschüss.